Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Professor Stefan Geißler. Vielen von euch wahrscheinlich besser bekannt als der Fitnessprofessor, einer der absolut führenden deutschen Experten im Bereich Krafttraining und Fitness.
Krafttraining ist das Schlagwort. Wann fängt man eigentlich damit an? Wie lange macht man es? Und macht es vielleicht auch Sinn, das im hohen Alter täglich auszuführen, was die Vorteile davon sind? Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, hat Stefan äußerst gut erklärt, so dass auch ich mich da neu aufstellen werde. Also das war ein sehr spannendes, kurzweiliges Gespräch.
Und damit ist bei Martin jetzt nicht gemeint, ob er den Döner sich mit Zwiebeln oder Mais, weil Mais könnte ja auch ein Supplement sein auf dem Döner. Darum ging es nicht. Nein, wir hatten tatsächlich wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch mit Stefan. Es ging nicht nur um Krafttraining, es ging auch generell um die Bedeutung von Sport. Es ging, warum Bewegung, einfach die Bewegung an sich so wichtig ist. Wir haben viel über Stefan selbst erfahren. Wir haben viel über JCVD erfahren. Wir lösen jetzt nicht auf, wer es ist, über Chuck Norris. Und warum Chuck Norris einfach immer noch und für immer cooler sein wird als Arnold Schwarzenegger.
Stefan versucht, seine Sachen auch an die Politik zu tragen. Dass das nicht immer gelingt, erklärt er uns sehr charmant. Schöne Folge, macht Spaß, hört gerne rein.
Und immer weiter hören wir bei uns, und das könnt ihr natürlich auch befeuern, indem ihr uns abonniert, ob bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Bleibt am Ball, wir freuen uns über jede und jeden, die der uns hört. In diesem Sinne, viel Spaß.
Freunde, wir sind wieder für euch da. Eine neue Folge, wie immer, der wunderschöne, gut aussehende, ja, auch mit Sicherheit starke Mann an meiner Seite, Arndt Ziegler. Grüß dich, Arndt.
Das war tatsächlich, das hast du noch nie. Also wunderschön. Danke, Martin. Kann ich nur zurückgeben, du siehst blendend aus. Aber wahrscheinlich haben wir uns heute extra Mühe gegeben, weil wir wussten, was wir für einen Gast haben.
Ja, einen noch stärkeren als dich tatsächlich. Wir haben den Fitnessprofessor zu Gast, Stefan Geißler. Moin, Stefan.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Ja, Stefan, schön, dass du da bist. Wir nutzen den Start unserer Folgen immer dafür, unseren Hörerinnen und Hörern den Gast auf schnelle Art ein bisschen näher zu bringen. Und mit so einer Blitz-Entweder-Oder-Runde machen wir das heute. Und bei dir ist es natürlich die Blitzrunde Gym Edition. Also es geht irgendwie rund ums Thema Fitnessstudio, Gym. Und wir legen einfach mal los, und ich würde dich bitten, möglichst schnell zu antworten.
Okay.
Dich versuchen, kurz zu halten.
Alles klar.
Und deswegen, wir versuchen eine relativ schnelle Folge zu machen. Also bis gleich, geht los. Also warte. Blitzrunde Gym Edition. Geht los. Leg Day oder Chest Day?
Heute Leg Day.
Fitness-Tracker oder Körpergefühl?
Körpergefühl.
Kniebeuge oder Kreuzheben?
Kreuzheben.
Muskelkater.
Beim Meniskus kaputt. Entschuldigung.
Alles gut. Weil du darfst natürlich auch zwei, drei Sätze dazu sagen, musst du aber nicht.
Okay.
Muskelkater, gutes Zeichen oder überschätzt?
Beides.
Das musst du erklären.
Das erkläre ich gerne. Also Muskelkater ist natürlich ein biologisches Zeichen des Körpers. Hey, da ist was passiert, da ist irgendwas in der Mache, da wahrscheinlich wird Anpassung passieren, Adaptation, biologische Anpassung. Aber es muss auch kein Muskelkater sein, um zum Beispiel sowas wie Muskelwachstum zu erzeugen. Und deswegen auf der einen Seite, glaube ich, ein bisschen überschätzt, ne, dass man sagt, oh, ich muss jetzt aber den Muskelkater morgen haben. Auf der anderen Seite aber schon ein biologisches Zeichen, ja, da passiert gerade was.
Mhm. Und sag mal kurz, wenn ich jetzt ich habe jetzt länger nicht trainiert und würde aber direkt wieder in die Vollen gehen und habe den Muskelkater meines Lebens. Was bedeutet das für mich? Wirklich pausieren oder reingehen?
Ja, in erster Linie Schmerzen einfach. Und die einen finden es nicht so gut, die anderen feiern das. Diese Schmerzen haben natürlich irgendwo einen Hintergrund. Ne? Diese Schmerzsensibilität, will dein Körper dir was mitteilen. Nämlich, der braucht gerade da ein bisschen Pause, zumindest in dem Segment, um sich neu zu strukturieren. Ne? Um sich einfach wieder vielleicht Strukturen, die irgendwie kaputt gegangen sind, wieder neu zu reparieren, um das mal ganz trivial auszudrücken. Und die Zeit würde ich dem Muskel da auch geben, ne? Kann man dann ja was anderes trainieren am nächsten Tag.
Okay.
Nächste Frage. Jetzt nicht zucken bei dem Wort, das als erstes kommt. Cardio? Cardio vor oder nach dem Krafttraining?
Auf jeden Fall nach dem Krafttraining, wenn überhaupt. Nein, Cardio, ich mache da ja seit Jahrzehnten so ein Späßchen draus und sage immer, ich habe eine Laktatintoleranz. Verstehen dann meistens nur die, die sich mit der Laktatphysiologie auskennen. Und das ist natürlich Quatsch, ja. Also Ausdauertraining ist mega wichtig, super wichtig für die Gesundheit. Wir sehen bei allen großen Reviews und Meta-Analysen, wenn es um die Mortalität geht, zum Beispiel, Krafttraining ist gut, Ausdauertraining ist gut. Beides zusammen ist der absolute Shit.
Und trotzdem aber danach, weil?
Also das zeigt, wir haben gerade tatsächlich eine schöne Analyse dazu gemacht, eine Meta-Analyse, und haben das untersucht. Das Phänomen nennt sich Concurrent Training in der Wissenschaft oder den Interferenzeffekt. Das heißt, ob sich diese beiden Trainingsmodi irgendwie in die Haare kriegen können. Das ist auf molekularer Ebene durchaus plausibel, weil Muskulatur passt sich an über einen anderen Signaltransduktionsweg als die Ausdauerleistungsfähigkeit oder die mitochondriale Leistungsfähigkeit. Und deswegen haben wir das mal in einer relativ großen Studie untersucht vor kurzem. Und dabei kam raus, dass ja, es kann sich beeinflussen. Aber der Einfluss wird geringer, wenn ich das Krafttraining vorschalte und danach das Ausdauertraining mache. Und vor allem drumherum natürlich mich mit Nährstoffen versorge und auch von der Pace, also von der Intensität, das Ganze überschaubar mache. Das heißt also, ich würde nicht unbedingt empfehlen, einen harten 10-Kilometer-Lauf zu machen und dann richtig intensives Krafttraining zu machen, vor allem nicht dann für die Beine zum Beispiel. Würde aber auch, glaube ich, kaum ein Mensch drauf kommen, wenn man mal
Ja,
ehrlich ist. Ne?
ja.
Umgekehrt, ein ordentliches Krafttraining, danach noch ein bisschen, eine halbe Stunde Fahrradergometer scheint so gut wie keinen Einfluss zu haben.
Die größere Fitnesssünde, Alkohol oder Schlafmangel?
Oh, das kann ich natürlich nicht aufwiegen. Ich mache beides gerne. Das ist ganz schwer zu sagen, wie immer. Also Paracelsus hat vor unfassbar langer Zeit mal diesen schönen Spruch gebracht, die Dosis macht das Gift, ne? Und das ist natürlich auf ganz viele Situationen, glaube ich, umzusetzen. Und ein Schlafmangel ist mal eine Zeit lang zu tolerieren. Wir haben auch da mal eine Studie zu gemacht, haben CrossFit-Workout gemacht, haben einmal mit einer normalen Schlafnacht, das waren zwischen 7 und 8 Stunden, dann haben wir am nächsten Tag eine Schlafrestriktion auf 4 Stunden verkürzt, das gleiche CrossFit-Workout machen lassen. Also nicht, dass ich das mitgemacht hätte, ja, ich habe nur gezählt, die Reps. Und das war kein signifikanter Unterschied. So, das heißt also, ein kurzzeitiges Schlafdefizit kann der Körper ganz gut verpacken. Wenn das dann länger dauert, wenn wir über mehrere Nächte oder Wochen reden, ich meine, ihr seid auch Väter, ihr wisst das, ihr kennt das von früher noch, dann wird es natürlich kritisch, ganz klar. Und mit Alkohol, das weiß, glaube ich, jeder, ne? Also mal irgendwie ein Bierchen oder ein Wein, da wird keiner von tot umfallen, aber wenn man es übertreibt, dann ist das für die Regeneration und für den ganzen Körper und die Gesundheit natürlich Gift.
Thema so eine Art Vorbild, Fitnessvorbild. Arnold Schwarzenegger?
Nee, nie gewesen.
Oder Chuck Norris?
Oh, also als Fitnessvorbild leider auch
Taugen
nicht.
beide nicht, ne?
Nee, den hat man ja vor lauter Haaren, hat man ja den Körper gar nicht gesehen von Chuck Norris damals. Der sah ja immer, der hat sich ausgezogen beim Bruce Lee-Film und du denkst, der hat immer noch einen Pulli an. Also das ist, nee, ich war eher JCVD. Also Jean-Claude Van Damme hat mich so in den 80er Jahren durchaus da körperlich inspiriert, weil der war nicht ganz so bullig und so massig. Dem hat man die Steroide nicht direkt so angesehen. Und ja, der hing also in meiner Jugend mit Bravo-Postern an der Zimmertür.
Aber jetzt muss man kurz den Hörerinnen und Hörern einmal erklären, du hast hier unten, da steht Fitnessprofessor aka Chuck Norris. Das heißt, so ein gewisses Faible für den Mann mit dem Pelz hast du schon. Kannst du den noch kurz erklären?
Ja, das ist ja entstanden. Ich weiß nicht, wer sich erinnert von den Zuhörerinnen. Wir haben ja vor 15 oder 20 Jahren diese Chuck Norris-Gags. Auf einmal kamen die so aus dem Nichts. Und das habe ich halt total gefeiert und war dann auch Karneval zum Beispiel als Chuck Norris verkleidet und hatte mir 300 Witze ausgedruckt und habe die jedem erzählt, der sie nicht hören wollte. Fast in Schlägereien geendet. Wirklich jetzt, wortwörtlich. Und das haben wir dann natürlich auch im Men's Health Camp damals ein bisschen zelebriert und übernommen. Und ja, Chuck Norris ist ja vor kurzem gestorben. Wahrscheinlich habt ihr das mitgekriegt.
Ja.
Und witzigerweise war das genau an dem Tag, wo ich seit unfassbar langer Zeit mal wieder joggen war. Und man könnte also, böse Zungen würden behaupten, wenn der Geißler joggen geht, dann stirbt sogar Chuck Norris.
Ja, sehr schön. Hätten wir das jetzt auch erklärt.
Stefan, wir klären die nächste Sache. Home Gym oder Fitnessstudio?
Oh, Fitnessstudio, auf jeden Fall. Die Bude fällt einem ja sowieso auf den Kopf mit dem ganzen Homeoffice und allem. Also raus und irgendwo anders trainieren, ganz egal wo. Muss nicht im Gym sein, kann auch im Park sein oder sonst wo. Aber ich persönlich Gym.
Das heißt, es muss nicht unbedingt Gym-Geräte beinhalten, das Training. Also du kannst theoretisch überall jederzeit trainieren. Also es geht dir nicht um die Geräte an sich, sondern dass man zu Hause auch mal rauskommt.
Meinst du, ich persönlich für mein Training?
Ja. Ja.
Doch, ich bin schon gerne mit Eisen umgeben. Also das ist, da möchte ich jeden Eisenmangel vermeiden in meinem Leben. Das, doch. Also ich war auch gerade wieder im Gym und bin da gerne einfach an Geräten oder mit Hanteln unterwegs. Ich mache das gerne. Manche mögen das nicht so gern. Ich könnte auch alles ohne. Ne? Also das Know-how ist da. Aber so ein Liegestütz, weißt du, da muss ich halt, ihr wisst ja, da muss ich die Welt runterdrücken. Oh Gott, jetzt komme ich von diesem Chuck Norris
Scheiß. Ja, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Ja, ja, bereue es schon jetzt, aber gut. aber wo du gerade sagst mit dem Gym, dass du so gerne gehst und weil du gerade meintest, dass du ja auch, du hast ja zwei Kids, wir sind ja alle Väter, gehen deine Jungs ab und zu mit ins Gym?
Nee, da haben die noch nicht so den Drive zu. Das ist auch aus meiner Beobachtung. Und auch da haben wir ein schönes Paper mal drüber geschrieben mit dem führenden Wissenschaftler weltweit, Professor Avery Feigenbaum aus dem College von New Jersey. Das ist so der, egal welche Quelle du siehst, da steht der als Quelle drin, ne? Also was Kindertraining angeht. Und ist mittlerweile ein guter Freund von mir. Wir haben ein, zwei Paper auch zusammengeschrieben. Und wir sind uns da relativ einig, so im Grundschulalter, so ein gezieltes Training, fokussiert im Studio, das machen Kinder nicht. Die wollen Bewegungsanimationen, die wollen Spaß am Spiel, die wollen einen Ball hinterherrennen. Mhm. So, wenn die in die höhere Schule kommen, so ab 5., 6. Klasse aufwärts und so ein gewisses individuelles Verständnis auch für die Materie entwickeln, dann kann es langsam ins Gym gehen.
Aber ab wann Krafttraining und vor allen Dingen auch im höheren Alter sinnvoll ist, da kommen wir später nochmal drauf.
Okay.
Wo wir jetzt gerade, also die schnelle Runde, du kannst jetzt gerne wieder langsam sprechen, ist vorbei.
Okay.
Wir kommen jetzt quasi aber vom Thema Gym mal zu dem ersten Mal, weil unser Podcast ja auch dein erstes Mal heißt. Wann war eigentlich so dein, kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal im Gym warst?
Ja, kann ich sehr gut sogar. Da war ich, glaube ich, 12 oder 13 und da hatten wir uns überlegt, weil wir schon im Keller ein bisschen trainiert hatten und natürlich die ganzen Rocky, Rambo, Stallone Poster auch in diesem Keller hatten.
Wer ist wir?
Wollten. Das waren damals, ich komme aus Solingen, das ist eine mittelgroße Stadt zwischen Düsseldorf und Köln. Und da waren das so meine Jungs, mit denen ich auch im Gymnasium war und wir uns immer gekloppt haben. Und ja, wir haben dann angefangen zu trainieren im Keller, so völlig selbst überlassen.
Und aber auch viel falsch. Sorry, Stefan, aber so in dein, hattet ihr zu Hause dann so ein, ich habe früher immer die Jungs beleidet, die irgendwie den Platz hatten.
Wir nicht.
Partykeller oder Fitnesskeller.
Ja, aber genau, wir nicht, aber Party- und Fitnesskeller durften wir uns bei meinem besten Kumpel einrichten. Die Eltern hatten China-Restaurant, hatten also auf der einen Seite viel Kohle und auf der anderen Seite einen riesigen Keller darunter. Und da hat uns der Papa einfach irgendwie damals 500 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, ihr kauft euch, was ihr wollt. Und dann haben wir den richtig eingerichtet. Da haben wir wirklich Party gemacht, da haben wir trainiert, da haben wir Boxsäcke aufgehangen, das volle Programm. Das war richtig geil, wirklich. Cool. Ja, und aber dann bin ich irgendwann mal in den... Entschuldigung, ja, Martin?
Man hat doch, Stefan, sorry, man hat doch da, ich habe das nämlich auch gehabt, bei uns im Keller, wir hatten so eine Hantelbank mit so einer Fly-Vorrichtung. Du hättest uns aber alles reinstellen können, weil wir von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Also wie fehlerhaft man da eigentlich schon die Grundlagen gebaut hat. Aber man hatte damals, es gab kein Social Media, es gab keinen, den man kannte, der einmal einen Trainingsplan schreibt. Man hat ja einfach so drauf lostrainiert. Da komme ich wieder zu dem Alter, was du gerade gesagt hast. Kann man da in dem Alter auch schon was kaputt machen?
Gute Frage. Kaputt machen würde ich würde es nicht so drastisch ausdrücken, weil das sind ja dann meistens eher so Technikfehler, die man sich natürlich selber aneignet. Das kann eher vielleicht auf Dauer zu irgendwelchen Fehlbelastungen oder so führen.
Okay.
Aber so akute Traumata würde ich da eher sagen, das passiert auf dem Fußballplatz 20 Mal mehr.
Okay.
Oder 100 Mal mehr
Ja.
wahrscheinlich, ja.
Aber
Aber
jetzt sag noch mal das erste Mal Jim.
ja, genau, da hatten wir dann gesagt, so in den Sommerferien wollen wir im Gym trainieren. Dann sind wir, in Solingen gab es damals nur zwei Gyms. Da sind wir in das erste, das war so ein bisschen professioneller schon, so wie man die heute kennt. Und die meinten also, ja, dann müsst ihr den Vertrag abschließen über 3 Monate und dann kündigen und dies und das und jenes. Das war uns alles too much.
Ja.
Und dann sind wir in so ein ganz kleines, wirklich im wahrsten Sinne Hinterhof-Gym. Und da war, das weiß ich noch, ein Typ, der war ungefähr das Doppelte von mir, saß da vor der Tür mit so einem Ragtop und so Hotpants und hat aus so einer Babybadewanne seinen Reis und sein Hühnchen gefuttert. Und dann sind wir dahin als Stöpsel, wirklich mit 12, 13 zu dritt oder zu viert waren wir da und meinten so, hier, können wir ein bisschen trainieren? Er so, ja klar, komm mal mit. Dann dreht er sich um, geht so die Treppen vor uns hoch und der hatte Oberschenkel. Das hatte ich noch nie gesehen in meinem Leben. Also Wahnsinn. Und dann sagt er so, wir gucken mal, was der da hinten macht. Siehst du das? Ich so, ja, macht es auch. Und dreht sich um und geht wieder raus und widmet sich wieder seiner Babybadewanne. Also das war meine Einweisung. Ja.
Super Coach.
Super Coach, ja. Und der war also sehr erfolgreicher Bodybuilder damals, irgendwie zweifacher Europameister. Aber leider vor ein paar Jahren mit, keine Ahnung, paar 50 gestorben. Man munkelt. Das war, naja, egal. Auf jeden Fall ist er tot. Rest in peace, Mirko.
Hast du dann auch so, ihr habt quasi keine Einweisung bekommen, seid da blind rangegangen an die Geräte, habt euch da so ein bisschen ausprobiert.
Genau.
Hast du dann auch irgendwann so das erste Mal gemerkt, oh, hier passiert was, ich werde jetzt stärker oder mein Körper verändert sich ins Positive, weil ich das und das gemacht habe, oder kam das einfach durch die Häufigkeit?
Nee, total. Also das ging ja relativ fix. Wir waren ja dann so in der Pubertät. Das ist ja durch diesen Hormonschub, also wirklich ein sehr anaboles Alter. Also das haben wir echt voll mitgenommen. Bei mir sah es äußerlich am Anfang noch nicht so krass aus, wobei ich habe hier bestimmt irgendwo ein altes Foto von mir als Jugendlichen. Warte mal. Aber dann habe ich halt abgenommen. Und durch das Abnehmen siehst du ja dann besser aus, weil ich hatte immer schon eine gewisse Schutzschicht. subkutan. Und als ich die dann los war, dann sah ich schlagartig wie ein anderer Mensch aus. Hier, guck mal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das war
Oh
ich,
ja.
glaube ich, so mit, weiß ich nicht, 16, 17.
Das ist witzig, ihr könnt das jetzt nicht da draußen nicht sehen, aber es sieht ohne Witz, also meine erste Assoziation auch vom Gesicht her, ich finde, man erkennt dich echt schwer, du siehst ein bisschen aus wie Lou Ferrigno.
Ja. Ja, stimmt. Mit so einem
Ohne
langen
Witz.
Kinn irgendwie, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ja.
Das ist
Meine Frau sagt
oder
auch, gut, dass ich dich damals noch nicht kannte. Egal.
weil
Also, sie findet es nicht hübsch. Sie findet es nicht gut.
ich fand dich damals und heute ziemlich attraktiv, das mal nur
Ah.
mal so zwischendurch.
Liebe.
Sehr gut. So, wo waren wir jetzt? Guck mal, du bist ja jemand, du hast ja so ein bisschen den Namen gemacht, so als Fitnessprofessor, weil du eben jemand bist, dem es gelingt, wissenschaftliche Dinge eben nicht so zu erklären, als würde man auf der Schulbank sitzen, sondern immer irgendwie, und das war ja auch das, wir haben uns ja vor längerer Zeit kennengelernt, was ja auch so ein bisschen Mans Health versucht hat und es oft auch gelungen ist, also mit so einem gewissen Augenzwinkern wissenschaftliche Dinge näher zu bringen, ohne erhobenen Zeigefinger. Wann hast du denn gemerkt, dass das eine Fähigkeit ist von dir und was glaubst du, warum das so wichtig ist?
Gute Frage. Ich habe mir das schon früh vorgenommen. Als ich Ende der 90er an der Sporthochschule in Köln studiert habe, weiß ich noch, bin ich in die Physiologie-Vorlesung, weil Physiologie ist unfassbar interessant. Sie erklärt dir einfach, wie der Körper innen drin funktioniert. Und ich weiß noch, erste Vorlesung damals bei Professor Bock, kann ich auch sagen, weil der ist tot. Ich habe noch nie sowas Langweiliges erlebt in meinem Leben. Ja, also der hat wirklich nur Alpha-Motoneuron, Beta-Motoneuron und alle wirklich nach 3 Minuten lagen auf den Tischen, haben geschlafen, furchtbar war das. Und da habe ich mir schon gedacht, so, ey, wie kann man denn so eine geile, spannende Materie so rüberbringen? Und da habe ich mir gesagt, falls ich irgendwann mal in die Verlegenheit komme, das so weitergeben zu dürfen, dann anders. Und das bin ich dann während des Studiums schon, da hat mein damaliger Mentor, Dr. Stein, gesagt, so, hey, du kennst ja voll gut aus mit Krafttraining, mach doch mal so eine Kraft-AG. Also habe ich das schon während des Studiums gemacht und da habe ich so gemerkt, ach, Die Leute hören mir zu, wir haben Spaß zusammen, mir macht es Spaß, die lernen was. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht, also schon sehr früh irgendwie.
Hast du denn irgendwann das Gefühl mal zwischendurch gehabt, dass du mit dieser Art so nicht ernst genommen wirst, gerade von den sehr, sehr wissenschaftlich an Themen rangehen? Oder warst du immer so derjenige, der gesagt hat, also gerade jetzt, wenn du auch gerade erzählt hast von dem US-Experten, ist das US-Amerikaner Dr. Feigenbaum?
Feigenbaum.
Genau. Du bist ja, auch wenn man deine Vita anguckt, komplett angekommen oben bei den wirklichen Experten. Aber gab es mal eine Phase, wo die gesagt haben, ach, der Geißler mit dem oberflächlichen Quatsch?
Ja, auf jeden Fall. Also das lag ja schon allein am Thema, was mich interessiert hat, Muskeln. So, und in den 90er Jahren waren die Muskeln eigentlich noch nicht wirklich gut untersucht. Das Krafttraining eher so ein bisschen in dieser abseits dunklen Ecke abgestellt. Und allein das Thema war schon irgendwie so ein Reiz für viele Kolleginnen, die dann gesagt haben, was machst du? Das interessiert dir keinen. Wir machen mehr so Sportneurologie, Sportimmunologie oder was auch immer. Mhm. Aber Muskeln und wie die dicker werden, das interessiert keinen. Ja, ja. Also da bin ich oft angeeckt. Und umso mehr freut es mich, dass das in den letzten 2 Jahrzehnten wirklich so exponentiell abgegangen ist und ich halt mit den weltweit größten Forschern in diesem Bereich alle per Du bin und wir zusammen Paper schreiben. Und ich bin lang nicht auf deren Ebene, das muss ich dazu sagen. Mhm. Ja, also ich bin maximal ein mittelmäßiger Wissenschaftler. Ich habe mir über ein super Team an der IST-Hochschule bei uns in Düsseldorf zusammengestellt. Die sind alle mal besser als ich. Und deswegen sehe ich so meinen Job eher so ein bisschen im Moment so im Orchestrieren des Ganzen und neue Connections machen. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Kanada, habe bei uns da eine neue Partnerhochschule, die McMaster University, die ist so eine der Top-Universitäten im Bereich Gesundheit. Die haben den führenden Forscher im Bereich Muskel- und Proteinforschung, Stu Phillips. Und das macht mir Spaß, ne? Solche Leute dann irgendwie ranzuholen, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist dann meine Stärke, glaube ich.
Du hast es gerade gesagt, dass Muskeln eine Zeit lang nicht so eine gute Lobby hatten. Gab es für dich den Moment, wo du dann gedacht hast, okay, ich muss hier jetzt mal aufräumen, ich muss jetzt hier mal irgendwie das thematisch nach vorne bringen, das auch ja in Fitnessstudios bringen, eigentlich in die Gesellschaft bringen, dass dieses Bild des Pumpers jetzt mal den negativen Schein verliert, sondern das ins Positive zu drehen? Gab es da bei dir den Moment, wo du gesagt hast, so Freunde, jetzt komme ich, jetzt kommt der Muskel?
Immer. Das ist mein Antrieb, Martin. Also da gab es nicht so diesen einen Moment, sondern es hat mich von Anfang an immer schon geärgert. Und bis heute kämpfe ich dafür, dass die Leute verstehen, wie wichtig und wie gut das ist, was wir da machen. Mhm. Und dass es nicht nur darum geht, einen dicken Bizeps zu haben, was natürlich wichtig ist, sondern dass es hier um Volksgesundheit zum Beispiel auch geht. Also ich habe jetzt am Wochenende auf einem großen Kongress gesprochen vor, keine Ahnung, 500 Teilnehmern. Und habe denen auch mal erklärt, das waren alles Fitnessfachleute, wie das überhaupt so funktioniert, ne? Wenn man Muskeltraining macht. Was passiert dann im Körper so auf molekularer Ebene? Mhm. Und ich glaube, damit habe ich noch mal ein paar Leute aufgerüttelt, die dann gesagt haben, ja klar, okay, cool, macht Sinn, klingt plausibel.
Stellen wir uns jetzt mal vor, ich bin noch 20 Jahre älter, als ich jetzt gerade bin und ich komme dann mit 67 zu dir und sage, boah, du erzählst mir die ganze Zeit was von Krafttraining und Muskeln. Mit 67 muss ich damit doch auch nicht mehr anfangen. Was antwortest du mir?
Ja, dass das leider immer noch ein weit verbreiteter Mythos ist, der aber längst entkräftet worden ist. Also ich persönlich habe schon hier Studien gemacht nebenan mit der Senioren-WG meiner Mutter. Alle über 80, alle mit minimalstem Aufwand. Wir haben da 2-mal in der Woche eine Studentin hingeschickt, die ein bisschen Gymnastik mit denen gemacht hat. Also wirklich nur mit dem Theraband und ein bisschen aufstehen, ein bisschen setzen. Und die haben tolle Erfolge innerhalb von wenigen Wochen erreicht. Also du bist quasi niemals zu alt, um Krafttraining zu machen. Das ist die Message.
Kannst du Erfolge denn konkretisieren? Also was genau passiert im Körper, auch im höheren Alter? Weil man liest ja immer, es kann gegen, keine Ahnung, es kann auch gegen Alzheimer, Demenz, gegen alles, was im Alter so an Krankheiten droht, da kann Krafttraining helfen. Das ist immer so schnell. Kannst du das erklären, halbwegs verständlich?
Also ich kann es zumindest grob umreißen, weil das geht natürlich in jeder einzelnen Erkrankungssituation, ist es ein anderer Wirkungsmechanismus. Mhm. Ne? Wenn du jetzt so neurologische Erkrankungen ansprichst, die werden über andere meinetwegen Myokine, die ausgeschüttet werden, zum Beispiel BDNFs, der Brain-Derived Neurotrophic Factor, der einfach auch also bei kognitiven Funktionen beziehungsweise strukturell und metabolisch dem Hirn helfen kann, der ausgeschüttet wird bei Muskelkontraktion. Bei Herzangelegenheiten sind es vielleicht mehr Interleukine, die dann zum Beispiel antiinflammatorisch arbeiten, antiapoptotisch arbeiten. Also das sind immer unterschiedliche Wirkungsweisen, aber das kommt alles durch die menschliche Bewegung, durch die Muskelkontraktion. Da werden kleine Vesikel ausgeschüttet, wir nennen sie Exosome, die sind unfassbar winzig und die haben eben so tolle heilende Inhalte in sich, zum Beispiel Myokine. Und die können dann bei Krankheiten entweder vorbeugen sehr gut oder sogar auch bei Krankheitsheilung helfen.
Aber warum ausgerechnet, und jetzt müssen wir nicht bei den neurologischen Sachen bleiben, aber warum denn ausgerechnet Krafttraining? Also warum nicht einfach Sport hilft im Alter? Also was
ist so. Genau das zeigt, ist so.
Was?
Sport hilft im Alter. Sport
okay,
hilft
aber,
im Alter.
Aber man liest ja immer wieder, und das ist ja auch das, was du auch in deinen Videos betonst, dass es gerade Krafttraining auch ist, weil
ja.
es Muskelschwund
genau.
quasi vorbeugt, ne? dass man einfach generell sich fitter fühlt.
Ja.
Also warum Krafttraining?
Du willst ja nur hören, dass Schwimmen genauso gesund ist. Sei doch ehrlich, als alter Schwimmer.
Nee, ich will im Grunde genommen, das ist ja das, was ich so glaube. Ne? Das ist ja wirklich so, dass ich sage, Sport ist Sport. Wer Sport macht, super, macht doch einfach bitte Sport. Aber ich finde es total spannend, weil ja für viele Leute immer noch, also gerade im Alter ist so, aber Krafttraining ist doch kein Sport. Und ich möchte eigentlich eher im Gegenteil, eine Lanze für den Kraftsport brechen. Lanze brechen, sagt man das? Aber du weißt, was ich meine?
Lanze brechen, ja.
Genau. Deswegen die Bitte nochmal, also erklär, was genau macht das Krafttraining nochmal wertvoller vielleicht oder anders als ein anderer Sport?
Also erstmal, es geht grundsätzlich um Bewegung. Und Bewegung wird ja initiiert durch Kontraktion der Muskulatur, jede Bewegung. Und deswegen kann man grundsätzlich sagen, jede Bewegung, jeder Sport ist erstmal gut. Da hast du zu 100% erstmal recht. Aber nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt joggen gehe, das ist eine tolle Sache und ich habe ja sogar noch viel mehr Herz-Kreislauf-Aktivität und Metabolismus am Arbeiten als beim Krafttraining, aber mein Oberkörper hat ja überhaupt nichts davon. So, und da würde ich dann schon mal sagen, ein Riesenvorteil beim Krafttraining ist, dass ich wirklich ganz gezielt sehr detailliert den ganzen Körper trainieren kann. Das ist ein Riesenvorteil. Ein zweiter Vorteil, gerade im Alter, ist, dass ich sehr kontrolliert und dosiert arbeiten kann. Also ich sage jetzt mal, wenn ich 80 oder 85 bin, kann ich nicht mehr auf einen Squash-Court gehen. Also kann ich vielleicht normal, aber ich komme da nicht mehr runter. Da breche ich mir ja sonst was. Und beim Krafttraining, also es gibt niemanden, selbst wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du Krafttraining machen. Und deswegen, also es gibt so eine Reihe von Faktoren, wo ich sage, das macht das Krafttraining nochmal besonders wertvoll. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist jede Bewegung super. Wirklich, weil der Körper das ja nicht sieht. Ne? Mein Körper sieht ja nicht, ob ich jetzt im Krafttraining so Woodshops am Seilzug mache oder ob ich mit einer Axt im Wald gerade versuche, einen Baum zu fällen.
Ja.
So, das sieht er ja nicht.
Das ist für mich alles absolut logisch und eigentlich die beste Präventionsmaßnahme für die Gesundheit schlechthin. Du hast es eben kurz gesagt, innerlich hängt alles mit allem zusammen. Warum ist es irgendwie gesellschaftlich immer noch nicht so angekommen? Also ich als Laie jetzt gesprochen, es müsste doch jede Krankenkasse daran gelegen sein, dass jeder Bürger und jede Bürgerin ein Fitnessabo für 30 Euro sich aussuchen kann, weil hinten raus die Kosten so sehr gesenkt werden, weil die so gut vorarbeiten. Warum kommt das irgendwie nicht in der Gesellschaft so an? Was ist deine Meinung dazu?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da viel schon versucht, mit Politikern zu reden, Bundespolitikern. Ich war da im Bundestag und habe da auch kleine Rede zu gehalten. Ich habe auch mit Krankenkassenvorständen von sehr großen Krankenkassen geredet. Und das sind am Ende des Tages keine biologischen und unbedingt in dem Sinne gesundheitlich rationalen Entscheidungen, sondern das sind Dinge, wo man wirklich sagen muss, aha, okay, also es geht nicht, ich verstehe, aber das sind schlechte Entscheidungen. Und häufig geben die das auch zu und sagen, ja, ist so halt, können wir gerade nicht ändern. Ich fürchte, wir haben in Deutschland, vielleicht auch in vielen Ländern dieser Welt, diese Mentalität, das läuft jetzt so und das lassen wir jetzt so und dann muss es vor die Wand fahren, bevor man es verändert. So. Und das Gefühl habe ich gerade auch wieder hier sehr stark. Das haben andere Länder schon erkannt. Ich war vor einem Jahr ungefähr in Japan eingeladen für einen Vortrag. Da habe ich so vor 300, weiß nicht, Sportmedizinern, Trainern referiert. Da habe ich erstmal mich komplett verrannt, weil ich so unsere neueste Studie zum Thema Adipositas und Diabetes erklärt habe. Die haben mich angeguckt wie eine Kuh, weil die haben keine Adipositas und Diabetes-Probleme in Japan, ja. Was mir nicht so bewusst war, wenn ich ganz ehrlich bin. Haben die nicht, ja. Während die US-Amerikaner fast auf die 50% Adipositas-Rate zulaufen, haben die nicht mal 4%. Also, die haben das Problem nicht. Dann bin ich aber auf das Thema Sarkopenie, also Muskelschwund im Alter gekommen. Und auch Funktionsverlust, muss man natürlich sagen, also Dynapenie, Kraftverlust. Und da wurden die auf einmal ganz hellhörig, ja, weil das, diese demografische Alterung betrifft die mindestens so stark wie uns, teilweise noch mehr. Und das haben die aber erkannt und versuchen einfach jetzt schon viel mehr in Prävention zu organisieren und zu machen. So weit sind wir leider in Deutschland noch nicht.
Aber trotzdem noch mal kurz dieser Vergleich. Du sagst jetzt Japan 4%, Amerika geht auf die 50% zu. Nochmal, ich verstehe das nicht, wie Menschen das so laufen lassen können. Also, dass, wenn ich jetzt Amerikaner bin und faktisch in den Spiegel gucke, dass das eigentlich nicht richtig ist, das muss mir doch klar sein. Warum ist der Mensch dann so faul und lässt das so laufen und sagt, naja, ich esse jetzt trotzdem mein Fastfood und so weiter, wohl wissend, dass das nicht gut sein kann? Ich verstehe die Logik da nicht hinter.
Das ist, das muss man, also ich muss diese Patienten da in Schutz nehmen. Ich sage gezielt Patienten. Das ist pathologisch, das ist krankhaft. Also das ist auf der einen Seite, ist ja häufig so ein merkwürdiges Essverhalten psychologisch bedingt. Mhm. Es gibt ja Frustfresser, es gibt Belohnungsesser und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn der Zug mal abgefahren ist, wenn ich also eine erhöhte Anzahl an Adipozyten habe, dann machen die was mit dem Körper. Ja? Also die entwickeln zum Beispiel Hormone, also unser Fettgewebe sezerniert Hormone, was unter anderem dafür zuständig ist, dass ich noch mehr Hunger kriege und noch besser Fett eingespeichert wird. Also du bist da ganz schnell in so einem Teufelskreis, wo du eigentlich ohne professionelle Hilfe fast nicht mehr rauskommen kannst. Und diese professionelle Hilfe kriegen die meisten da nicht. Okay. Und so ist es eigentlich für mich relativ einfach zu erklären, dieses Phänomen. Aber ich meine, die haben auch Trump gewählt, also.
Stefan, beim Thema Muskelabbau, Muskelschwund gerade, da gibt es doch auch so eine Zahl, ne, dass ab einem bestimmten Alter pro Jahr Muskelabbau um so und so viel Prozent. Ne? Wie ist die nochmal?
Ja, genau. Also es gibt eine falsche Zahl, die da kursiert. Da ärgere ich mich immer wieder drüber, wenn so Typen wie Professor F. Punkt, ich sage keine Namen, und andere dann in den Medien irgendwie sagen, ja, ab dem 30. Lebensjahr verlieren wir mindestens 1% pro Jahr. Das ist Bullshit. Ja, dann werden wir ja ganz schnell verstoffwechseln.
Dann werden wir weg, ja.
Ja, genau. Also dass das schon ab 30 bei sedentärem Lebensstil, das muss man dazu sagen, also bei Menschen, die eben keinen Sport machen, passiert, das stimmt. Aber da haben wir so eine Abbaurate von vielleicht pro Dekade 3 bis 5, maximal 8%. Das heißt, wir reden von 0,3, 0,5, maximal 0,8% pro Jahr.
Das heißt aber, wenn ich gar nicht mich bewege.
Ich, genau, das, wenn ich so ein typischer Hocker bin, ja.
Und gibt es was, wie man, also ich bin ja so ein Fan von so Regeln. Also gäbe es jetzt sowas wie, wenn du ab dem 40. Lebensjahr pro Woche x Stunden dich bewegst, dann kommt das auf null. Und wenn du dich um so und so viele Stunden dich bewegst, dann kannst du sogar ins Positive gehen.
Ja, das hat ja die WHO gemacht. Also es gibt ja von der WHO, von der World Health Organization, die sogenannten Activity Guidelines und das jetzt auch schon, ich glaube, zum dritten Mal oder noch länger, ich weiß es gar nicht. Da habe ich auch mit dem einzigen deutschen Professor gesprochen, der die mitentwickelt hat, der Leitzmann aus Regensburg, sehr, sehr schlauer Mensch. Und die haben schon die Guidelines so gemacht, dass man da einen leicht positiven Reiz setzt, und das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal mitbekommen, das sind 150 Minuten Bewegung, moderate Bewegung pro Woche plus zweimal in der Woche Krafttraining. Das sind so die offiziellen Empfehlungen. Wenn ich das runterbreche, sind es ja am Tag, wie viel, keine Ahnung, 22 Minuten. Mhm. Das heißt, wenn ich 10 Minuten vom Gym entfernt wohne, gehe ich hin, trainiere ein bisschen, gehe wieder zurück, alles ist gut. Wenn ich mehr mache, habe ich in der Regel auch ein bisschen mehr Output, aber nicht bei allem. Also es gibt da zum Beispiel auch Untersuchungen, Mommer und Kollegen haben 2022 so eine Mortalitätsanalyse gemacht, was Muskeltraining anging. Und da hat man gesehen, dass zum Beispiel diese zweimal die Woche, die haben das bestätigen können, so 30 bis 60 Minuten pro Woche, was ja auch sehr wenig ist eigentlich, hat schon bei diesen Hauptkillern, ne, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was war noch, ich glaube Krebs und noch irgendwas, einen super Effekt gehabt. Der wurde auch nicht besser, wenn ich dann öfter gegangen bin, außer beim Diabetes Typ 2. Weil beim Diabetes Typ 2 ist natürlich so, dass ich jeden Tag erstmal Probleme habe, Zucker zu verstoffwechseln. Mhm. Und deswegen, je mehr ich mache, desto besser ist es.
Jetzt gerade hier so ein bisschen im Umkreis, bei mir ist so ein neues Phänomen aufgepoppt, diese Fitness-Tracker, wo es darum geht, das biologische Alter zu unterbieten. In Form von, die machen dann so viel Sport und so ist der Schlaf und so ist das und so ist jenes. Und dann steht im Personalausweis, du bist eigentlich 41, im Tracker steht aber, du bist 38,7.
Mhm. Ja.
Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also ist da was dran? Kann man sich sozusagen jünger trainieren?
Also das ist ein Thema, ich bin kein Longevity-Forscher, allein das Wort Longevity, ehrlich gesagt, ödet mich mittlerweile an, weil das auch so zum extremen Buzzword mutiert ist irgendwie. Und jeder ist auf einmal Longevity-Experte. Ich finde das ganz grauslich. Und da ich in dieser Forschung nicht tätig bin, will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich basieren natürlich diese Dinge auf Korrelationen mit gesunden Populationen und dann werden Vergleichswerte gezeigt und gesagt, okay, wenn jetzt der 50-Jährige aber eine VO2 Max von mehr als X hat, dann entspricht das einer Population von Menschen, die gesund leben und Mitte 20 sind. Also so werden diese Statistiken natürlich zusammengebracht. Heißt aber nicht, dass ich dann nicht dann fühle ich mich auf einmal wie der jüngste und fitteste Mensch der Welt und gehe raus und kriege sofort einen Herzinfarkt und falle tot um. Das kann passieren. Ja, ich habe das vor kurzem noch gehabt mit einem bekannten Professor hier, der hat beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum die Forschungsabteilung Medizin geleitet. Und wir haben eine Studie da zusammen organisiert und der war ganz fit eigentlich, ne? War Anfang 60, ist auch nochmal relativ spät Vater geworden, hat also noch recht junge Kinder. Und hat mir immer gesagt, boah, ich gehe jeden Tag joggen, ich gehe pumpen, ich bin fitter als alle anderen Daddys im Kindergarten. Mhm. Bam, tot umgefallen. By the way, beim Laufen oder beim Radfahren, weiß ich nicht, Cardio, Vorsicht. So, ich hoffe, das versteht man als Joke.
Das versteht man, auf jeden Fall, okay. Das versteht man. Du hast bei unserer Blitzrunde am Anfang relativ schnell geantwortet auf das, und wo wir gerade beim Thema Tracker sind, ne? Körpergefühl oder Tracking, hast du gesagt, Körpergefühl. Mhm. Bist du denn jemand, also ich finde, für mich widerspricht sich das so ein bisschen, wenn da jemand sitzt, der forscht, der großen Wert legt auf wissenschaftlich fundierte Dinge und der dann sagt, auch Körpergefühl ist eigentlich wichtiger als Zahlen, die was belegen können. Wie passt das für dich zusammen?
Also erstmal habe ich die Frage so verstanden, dass ich als Person gemeint bin. Mhm, und deswegen, ich kann ja da für mich sprechen und trotzdem Forschung zu machen. Also im Moment lasse ich gerade eine Bachelorarbeit zum Beispiel drüber schreiben, inwiefern die KI schon genutzt wird im Athletiktraining. Wo wir dann wirklich professionelle Athletiktrainer von unterschiedlichen Sportarten, eben da Fußball, Handball und Basketball, befragen und rausfinden wollen, inwiefern die schon Wearables am besten auch mit KI überhaupt nutzen und wie wichtig sie das einschätzen und was sie da für Wünsche und Erwartungen haben. Also das eine, finde ich, schließt das andere nicht aus. Ich selber muss mich nicht tracken. Mhm. Ich selber bin eher so ein Typ, wenn ich jetzt sehen würde, oh, meine Uhr sagt mir, ich habe Stress. Ich aber denke, oh, eigentlich habe ich gar keinen Stress. Dann würde allein das vielleicht schon wieder Stress auslösen. Und das heißt aber natürlich nicht, dass ich nicht objektive Forschungsarbeit darüber machen kann.
Da bin Entschuldigung, Martin?
Ich wollte nur gerade sagen, da bin ich absolut Team Stefan, weil das ist genau das. Das setze ich jetzt auch so ein bisschen voraus. Jeder kennt seinen eigenen Körper doch am besten. So. Und wenn ich jetzt eine Uhr brauche, die mir sagt, hör mal zu, du hast so und so geschlafen oder du hast so und so viel Stress, ist genau das, was Stefan sagt. Wenn ich das gar nicht habe, ich habe gut geschlafen. Ich kenne viele, die diese Uhren haben, die gut geschlafen haben. Die Uhr sagt aber, du hast zwischen 3 und 4 Uhr hattest du so nur einen leichten Schlaf. Dann stellen die das alles in Frage, weil die mittlerweile abhängig sind von irgendwelchen technischen Dingen, die dann Überhand nehmen. Und das ist, glaube ich, noch eine viel größere Frage, inwieweit da dann halt auch KI in Zukunft Überhand nimmt. Also mit Sicherheit kann sie helfen, ja. Aber ich habe da so ein bisschen Sorge vor, dass man auch hinsichtlich KI das eigene Körpergefühl komplett hergibt. Dass man einfach hörig wird und man sich selbst komplett außer Acht lässt.
Ja, ich weiß, was du meinst, Martin. Und erstmal vielen Dank, dass du Team Stefan bist. Ich muss aber allerdings sagen, ich habe ja auch lange, ich glaube 15 Jahre so als Coach auf der Trainingsfläche gearbeitet. Mhm. Und auch in der Therapie als Therapeut und habe da unfassbar viele Menschen kennengelernt, die eben ihren Körper überhaupt nicht kennen.
Okay.
So, also die wirklich so, wir sind Sportler, wir können uns das gar nicht vorstellen.
Ja.
Wir kennen unseren Körper, wir sind damit aufgewachsen, auch die Zeichen unseres Körpers irgendwie zu interpretieren und zu deuten. Aber so jemand, der noch nie in seinem Leben wirklich Sport gemacht hat, ja, und schon in der Schule mit einem Attest auf der Bank die ganze Zeit saß. Mhm. Ich habe so viele kennengelernt, ich kann die gar nicht zählen, die dann zu mir gekommen sind und ich denen dann eine Übung zeige und dann einfach nur banal frage, so auf der Brustpresse, und merkst du schon ein bisschen so die Brustmuskulatur? Und die Antwort kommt so, nö, aber im Bauch zieht's ein bisschen, wo ich denke, okay, diese ganze Rückkopplung, diese ganze Body- und Mind-Connection, diese ganze Propriozeption ist überhaupt nicht vorhanden. Und solche Menschen dann vielleicht mal zu konfrontieren mit, was sagt mein Herz gerade, wenn ich die Treppen hochgehe, oder ne, generell so ein bisschen mal zu gucken, was bedeutet das, wenn ich dies und das mache, finde ich gar nicht so verkehrt. Ne? Und deswegen, ich möchte das nur so ein bisschen differenzierter darstellen.
Beim Thema, wo du gerade sagst, du warst Coach auf der Fläche. Beim Thema Fitnesscoach hat man ja heute das Gefühl, gerade auch durch Social Media, relativ schnell kann man sich Fitnessexperte und Fitnesscoach nennen. Ist das für dich diese Entwicklung, dass es da so wahnsinnig viele, jetzt nenne ich das Wort auch mal Fitness-Influencer, gibt, ist das nur Fluch, weil du das Gefühl hast, dadurch gibt es auch wahnsinnig viele Fehlinformationen, die so kursieren? Oder ist das auch so ein bisschen Segen, weil du sagst, naja, eigentlich ist jeder, der irgendjemand anderen dazu animiert, Sport zu treiben, dann auch wieder gut. Wie siehst du das?
Ja, genau wie du es gerade ausgedrückt hast. Also, beides. Also ich sage Fluch und Segen in einem, genau, weil je bekannter es wird, dass Fitnesstraining gut ist und dass es Sinn macht für den Körper, für den Geist, für alles drumherum, desto mehr freue ich mich. Und natürlich hast du dann auch da immer ein paar Spacken dabei, die irgendeinen Blödsinn erzählen und einfach nur Geld verdienen wollen, ja. Aber das hast du immer und überall, darüber rege ich mich schon lange nicht mehr auf.
Wenn ich, Stefan, nur noch eine einzige, solche Fragen mache ich ja, wenn ich nur noch eine einzige Kraftübung in meinem Leben machen könnte. Also ich sag dir so, Stefan, irgendeiner hat entschieden, ab sofort darf ich nur noch eine Kraftübung pro Tag machen. Mit 1 Milliarde Wiederholung. Egal, wie viele.
Ziel? Mit welchem Ziel?
Gesund bleiben. Okay. Also jetzt nicht, genau, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, dicke Arme, Bizeps Curls, Stirnacken, irgendwie Shrugs, sondern ich möchte gerne, ich darf jetzt nur noch eine Kraftübung machen. Welche würdest du mir empfehlen und warum? Also, okay, nee, ich sag mal nicht, welche ich glaube, sag mal.
Moritz wird jetzt wahrscheinlich Bizeps Curls sagen, aber das wäre einfach falsch, weil es geht ja darum, gerade bei der Gesunderhaltung möglichst viel Muskelmasse zu bewegen. Und eine Übung, wo eigentlich fast alle Skelettmuskeln beteiligt sind, wäre zum Beispiel die Thruster. Das heißt also, ich nehme eine Hantel, entweder in Schulter- oder auch in Nackenposition, gehe damit in die tiefe Kniebeuge und wenn ich hochkomme, strecke ich das Gewicht über Kopf aus. So, da sind so unfassbar viele Muskeln bei beteiligt. Das kriege ich durch die wenigsten Übungen hin. Sie bringt auch leistungsorientiert durchaus was, ne? Sowas wie Sprungkraft und Überkopfkraft etc. Alles dabei. Du hast einen stabilen Rumpf. Also das wäre eine Möglichkeit.
Die ist so ein bisschen gemogelt, ne? Weil es ja im Grunde genommen zwei Übungen sind, oder? Kniebeuge und Schulterdrücken.
Ja, also ein Gewichtheber wird es anders sehen wahrscheinlich, weil es ist ja ursprünglich so die, ne, so funktioniert eigentlich mehr oder minder Gewichtheben.
Aber Kniebeuge ja, klar, an sich, ein Kompound-Move, ne? Ja. Eine Kniebeuge oder auch ein Kreuzheben, wo du sagst, wo man halt wirklich den ganzen Körper, die Muskulatur ist angespannt, Rumpf ist angespannt, das sind die Übungen, die man dann machen sollte. Ne? Möglichst große Muskeln aktivieren, Gesäß, Oberschenkel, das ist das, worüber wir reden.
Absolut, genau. Ja.
Ich will noch einmal ganz kurz zurück auf das Thema Alter. Wir haben es auch eingangs erwähnt, das Alter, weil man jetzt wirklich ruhigen Gewissens die nächste Generation ranführen kann und das halt eben auch sinnstiftend und langfristig jetzt halt eben mit dem Wissen von heute auch aufzubauen, dass es keine Generation mehr gibt, die jetzt mit 70 anfangen muss, sondern dass das irgendwie gelernt wird. Keine Ahnung, ob das auch mal ein Thema sein könnte Richtung Schule, Schulfach, weil es ja ein absolutes Präventionsmittel für die Gesundheit ist, mit dem Krafttraining sinnstiftend anzufangen. Was würdest du da empfehlen?
Also was du ansprichst, ne, dass man das schon in der Schule thematisiert. Dazu habe ich auch witzigerweise vor einigen Jahren mal dieses Paper mit Avery Feigenbaum geschrieben. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, wer liest das? Lesen ja wieder nur Experten, die es eigentlich eh schon wissen. Das hat mich gestört und habe das unserer damaligen Bildungsministerin geschrieben. Mhm. Mit der Bitte, das an alle Lehrer, Sportlehrer unseres schönen Landes weiterzugeben. Mhm. So, und dann kam, das war die Frau Karliczek damals in der vorletzten Legislatur. Und dann kam zurück von ihrem Staatssekretär, Herr Geißler, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Paper. Aber Achtung, wir sind nicht für Schule zuständig. So, dann habe ich erstmal mich 3 Stunden am Kopf gekratzt und dachte, ob die mich für blöd halten, weil natürlich ist mir bewusst, dass Schule in Deutschland föderalistisch, aus welchen Gründen auch immer, organisiert ist. Aber die Bildungsministerin von Deutschland ist ja auch die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, wo alle Kultusminister der Länder da sind. Und dann habe ich zurückgeschrieben, wäre es denn möglich, dass die Frau Karliczek da das Paper einfach an die Kultusminister weitergibt? Und dann kam so zurück, ach ja, ja, das kann sie machen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, es wird sich nie was ändern. Niemals wird sich was ändern, weil die gar nicht auf die Idee kommen irgendwie, weil die sagen, nee, wir sind nicht zuständig. Das ist ja so eine typische, ich will jetzt nicht sagen Beamtenmentalität, aber das sagt man ja gerne mal, wenn man so im ersten Moment nicht sieht, mhm, ja, das ist genau mein Gebiet und sagt man, ja, nee, ich bin da nicht zuständig. Und also ich habe im Nachhinein tatsächlich von einigen Pädagogen aus Deutschland E-Mails bekommen, dass sie sich da sehr gefreut haben, weil wir haben ja den ganzen Mythen aufgeräumt, dass Krafttraining für Kinder schlecht sei, was für ein Bullshit. Aber geändert hat sich natürlich nichts. Also von daher, das wäre ein großer Wunsch von mir. Ich glaube, viele Sportlehrer und Lehrerinnen wissen das mittlerweile auch. Und wenn die das so ein bisschen mehr in ihren Sport mit einbauen, allein nur das Wissen, ne, wie geht ein richtiger Liegestütz, wie geht eine richtige Kniebeuge, das wird schon viel verändern. Und ich glaube, durch die immer wachsende Fitnessindustrie sind wir aber auf einem guten Weg, so dass wir mal in 20, 30 Jahren, glaube ich, sehr viele Menschen erreicht haben, die das für normal halten, dass sie ins Gym gehen, glaube ich schon.
Also erstmal pro Schulfach Krafttraining oder das dafür zu sensibilisieren. Ich bleibe Team Stefan, weil das gab es bei uns damals auch nicht. Es gab gar nichts. Also
ich habe doch gar nichts dagegen gesagt. Kann auch sein, dass ich jetzt auch Team Stefan bin.
Du bist raus, Arndt. Sorry.
Ah, ich bin raus. Ne? Ja, okay. Bei mir im Sportunterricht wird nur geschwommen. Nur.
Deswegen. Du bist Schwimmer. Und das merkt man. Das verstehe ich auch nicht, warum das nicht Einzug erhält. Aber du hast es ja gerade angerissen, warum das noch nicht so ist. Du hast aber auch gesagt, dass die Fitnessindustrie immer größer wird. Und ich nehme so ein bisschen gerade an, auch immer undurchsichtiger, weil auch, sagen wir, das eine ist das Krafttraining, das andere auf der anderen Seite ist das, ja, sagen wir mal, das Benzin, die Ernährung. So, und da kommen diese Supplements, die werden ja auf den Markt gespült wie nichts Gutes. Du gehst in den Edeka oder den Rewe und die Regale werden immer größer, weil da ein Riesengeschäft hintersteckt. Aber auch das wiederum, du kriegst in der Schule kein Krafttraining erklärt, keine Steuererklärung erklärt und halt auch nicht, was braucht der Körper eigentlich wirklich an Ernährung und welche Supplemente brauche ich denn eigentlich wirklich? Und das ist, wie kann man das ändern? Also auch das sind immer Fragen. Nimmst du Kreatin, nimmst du Whey, nimmst du dies, nimmst du jenes? Keiner hat irgendwie so eine richtige Meinung oder ein richtiges Wissen darüber.
Ja, also meine Einstellung Supplements gegenüber ist da relativ simpel. Wenn ich mir Supplements übersetze, heißt das Nahrungsergänzung. So, wann brauche ich eine Ergänzung? Wenn ich einen Mangel habe. So, das heißt, ich müsste erstmal rausfinden, ob ich in irgendetwas, ob das Makro- oder Mikronährstoffe sind oder Vitamin, was weiß ich, ob ich da einen Mangel habe. Und wenn ich da keinen Mangel habe, weil ich mich eben normal ernähre, gesund im Optimalfall, dann brauche ich ja nicht ergänzen, respektive dann bringt es auch nichts. So simpel ist da meine Meinung zu und ich glaube, das wird nicht gemacht. Also ich meine, wer geht schon irgendwie hin und guckt mal in seinem Code nach, wie da die Proteomics sind und ob die genug Eiweiß essen, wer lässt sich regelmäßig Blut abnehmen und lässt sich da anschauen, wie es mit Vitamin D aussieht oder was auch immer. Das sind ja häufig eher klinische Situationen, die bei Krankheit gemessen werden. Und deswegen, also aus meiner Sicht wird da viel overpaced. Supplement und Nahrungsergänzung ist nicht per se schlecht, aber ich glaube, sie wird falsch angewendet. Also wenn ich jetzt sehe, die ganzen 16-Jährigen, ihr ganzes Taschengeld dafür ausgeben, finde ich das total unnötig, weil die hauen rein am Tisch und essen so viel, das reicht dicke aus für jeden Muskelaufbau dieser Welt. Wenn ich mir aber so einen 70-, 80-Jährigen anschaue, der sich kaum noch selber was kochen kann irgendwie und sich nicht mehr gut versorgen kann, weniger Durst- und Hungergefühl hat, dem aber sowieso die Muskeln schwinden, dem würde ich so einen Eiweißshake auf den Tisch stellen, ehrlich gesagt.
Was wolltest du jetzt sagen, Martin? Du hast so gezuckt.
Nee, mach du mal erst.
Nix da. Ich wollte gerade sagen, war das Asthma oder Leidenschaft?
Ja, ich weiß, hat sich so zurückgelehnt, wie als würde er jetzt was unfassbar Schlaues
nein,
uns sagen
nein,
wollen.
Nein, schlau sage ich sowieso nie, aber das ist ja dann, warum fallen dann so, also das ist wieder, ich verstehe es wieder nicht, warum fallen denn so, das Produktversprechen ist ja auf diesen Boxes und so weiter und so fort, schnellere Erfolge, größere Muskeln, bla 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 bla, Marketing at its best. Aber warum fallen so viele Menschen darauf rein? Es ist doch so simpel, wie du sagst. Übersetzt euch das Wort, eine Ergänzung, habt ihr einen Mangel, überprüfen, dann zufüttern. Aber Usus ist, wenn du Krafttraining machst, musst du hinterher einen Whey-Shake trinken. Oder im Idealfall, willst du schnellere Erfolge, dann nimm doch am besten noch Kreatin.
Ja, da muss ich ja, also, weißt du, Martin, als wir noch zu, als Martin und ich zusammen mit Nico Airone, den du ja auch kennst, Stefan, in einem Büro gesessen haben. Ne? Da war das bei uns, gerade auch so in der Mansus-Redaktion, das hat uns ja auch total Spaß gemacht und uns gepusht, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen zu testen. Ne? Also wenn wir mittags pumpen waren und Nico hat sich wieder irgendeinen neuen Booster bestellt, dann haben wir den auch genommen und haben das gefeiert, wie das gekribbelt hat und weil es plötzlich Bock gemacht hat und wir haben gedacht, wir könnten mehr pumpen. Und natürlich hat man dann mal Kreatin ausprobiert und sich gedacht, ey cool, so eine kleine Kreatinkur, die hilft, es geht plötzlich schneller. Also ich will das gar nicht per se verurteilen, wenn man das mal macht, weil es kann ja auch Spaß machen. Ne? Also und ich glaube, Stefan, du nix dagegen spricht ja auch eigentlich nichts. Ich glaube, was wir alle finden ist, wenn das so in den Alltag wirklich in den und wenn das so als Pflicht gesehen wird und es nicht mehr ohne geht, dann bekommt es irgendwann Formen, die nicht mehr gut zu heißen sind.
Absolut, deswegen hat die EU ja auch irgendwann gesagt, es braucht da Health Claims und hat dem Ganzen so ein bisschen Riegel vorgeschoben, dass nicht jeder Hinz und Kunst draufschreiben kann, das ist für Muskelaufbau, das ist für Fettabbau. Sondern die haben gesagt, nee, wenn ihr das draufschreiben wollt, dann müsst ihr das aber sowas von evidenzbasiert nachweisen. Und das macht halt keiner. Deswegen haben die ja alle umformuliert und dann steht da irgendwie sehr merkwürdig drauf, was das angeblich bringen könnte. Aber so ein paar gibt's natürlich. Also zum Beispiel Kreatin gibt's einen Health Claim zu, dass das wirklich nützt. Und vor allem auch bei älteren Leuten, wo wir eben im Krafttraining mit älteren Leuten waren, da haben die einen Health Claim für. Da haben wir also eine ordentliche Evidenz, dass das funktioniert. Aber nein, es muss natürlich nicht jeder machen. Das ist die Message. Es kann, aber es muss nicht. Und dieses extrem übertriebene und vor allem so jungen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, das ist sicherlich ethisch diskutabel, sagen wir so.
Ja. Was war das doch mal, Martin? Was war das? Stefan, du weißt das bestimmt. Wir sind dann runter in unseren Fitnesskeller und ich habe das Gefühl gehabt, mir fliegt gleich mein Toupet weg, weil mein Kopf so gekribbelt hat. War das Beta-Alanin oder was war das? Also was hat dafür gesorgt?
Kann sein. Oder Jack 3D vielleicht damals.
Ja, hört dich sehr danach an. Ja. Und du, wenn du die Verpackung siehst, da ist ein glatt rasierter Comic-Mensch, dem die Adern aus dem Kopf platzen.
Bescheuert.
Aber ja, da stimme ich dann auch zu. Dieses so ein bisschen Placebo. Placebo-mäßige, das macht schon was. Also man ist wie so ein Krieger, der jetzt in den Keller zieht und da die Eisen wuchtet. Das macht schon was.
Hat schon auch Spaß gemacht. Ne? Wir haben das viel zum Testen bekommen. Das muss man auch sagen. Wir haben es ausprobiert. Also war quasi alles für den Job.
Aber ich habe auch mal in meiner Zeit als Fußballer, da war ich dann 8 Wochen verletzt und bin in der Zeit ins Gym gegangen und dachte, ich damals gab es noch nicht irgendwie Ernährungswissenschaftler, die mich da unterstützt hätten, habe ich 8 Wochen eine Kreatinkur gemacht. Ich kam nach 8 Wochen auf den Platz und ich konnte kaum laufen vor Muskeln. Also es war wirklich auch so eine Phase, wo ich so schnell aufgebaut habe. Da war der Trainer jetzt auch nicht so d'accord mit, die Frauen schon eher, aber für den Fußball war es eher nicht zuträglich.
Stefan, wir kommen leider schon zum Ende. Wir beenden hier unseren Podcast immer mit einer Frage, und zwar beim Thema das erste Mal. Was ist so, und das kann privat, das kann sportlich, beruflich sein, was ist das erste Mal in Zukunft, auf das du dich freust?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Das ist übrigens die häufigste Reaktion. Also wir haben so, die Reaktion unserer Gäste variiert zwischen oh, und und ei und au. So, dein Over-Klassiker. Also, du darfst okay, gerne ja. überlegen.
Also bin ich average.
Das erste, ja, das wollte ich dir leider einfach mal sagen.
Average Joe, ja. Das kommende erste Mal. Puh. Fällt mir jetzt im Moment gar nicht so ein, ehrlich gesagt. Also vielleicht in ein paar Monaten das erste Mal 50 sein in meinem Leben, aber ob das dann so gut ist oder nicht, weiß ich nicht.
Macht das was mit dir, Stefan?
Die Zahl 50? Kann sein. Also auf jeden Fall, dass ich mich nicht mehr so jung fühle, definitiv. Aber ich war jetzt nie einer, der Probleme mit seinem Alter hat, von daher nee, eigentlich nicht. Nee. Bist du übrigens herzlich eingeladen.
Wann hast du denn mal Geburtstag? Also auf meinem, ich habe ja noch so einen analogen Kalender hier, da steht das bestimmt.
Ja, wann ist 4.4. 4.4.77, 2 Schnapszahlen, das ist auch das Motto der Party.
Sehr gut, das heißt, du hast dich jetzt, und da muss ich sagen, da bist du nicht mehr Average Joe, du hast dich wahrscheinlich als Erster um diese Frage gewunden.
Cool. Sollte ich doch in die Politik gehen, schleichen. Ja.
Nein, ey, aber vielen, vielen Dank für deine Zeit, Stefan.
Danke, Stefan.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß
hast du noch
gemacht.
Irgendwas? Hast du sonst noch irgendwas auf deinem starken Herzen? So gerade so als Wissenschaftler, das ist schon so das. So, ich will jetzt nicht, dass du sagst, ey Leute, tut dies, tut das. Aber gerade so als Kraftsportmann, oder bist du das, was du auch gerne loswerden wolltest, bist du das losgeworden?
Ich denke schon, dass jetzt die Message angekommen ist, dass jeder bitte Krafttraining machen sollte. Sogar meine Frau, die das wirklich nicht mag, macht das mittlerweile und erkennt den Sinn dahinter und den Nutzen und spürt es auch und hat schon einen richtigen Bizeps bekommen. Also jeder soll Krafttraining machen, egal wo, egal in welchem Setting, aber jeder soll seine Muskeln benutzen, das ist meine Message. Und jeder, der da noch ein bisschen mehr drüber wissen will, kann gerne mal auf Fitnessprofessor bei Insta oder bei Facebook bin ich nicht, YouTube vorbeikommen.
Genau, findet ihr auf jeden Fall auch alles in den Shownotes. Und genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Stefan, das war ein tolles Gespräch.
Danke für die Einladung, war cool. Macht's gut.
Danke
euch.
Ciao.
Ciao.